Diese Folge wird präsentiert von Flora Gard, Partner des VfB Oldenburg und eurer Pflanzen. Denn wir wissen, eine Top-Blumenerde ist wie ein gutes Team. Stabil, optimal abgestimmt und eine starke Grundlage dafür, über sich hinauszuwachsen.
Moin und hallo hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Heute mit dem Marek Mintal dieses Podcasts, das Phantom der Nordwestkurve. Er war schon einmal da, hat ausführlich Rede und Antwort gestanden, doch keiner hat es gehört. Und heute ist er netterweise ein zweites Mal da, quasi zum Nachschuss. Heute gibt's nur Volltreffer. Marius Ebbers. Hi Ebbe.
Hi, grüß dich.
Schön, dass du nochmal da bist. Wir müssen das kurz erklären. Du warst in der Hinrunde relativ frisch noch als Co-Trainer schon hier. Wollten natürlich damals schon gerne mit dir sprechen, wie du hier nach Oldenburg gekommen bist. Hast das Gespräch mit meinem Kollegen Henning geführt? Und was passierte?
Ja, also ich kann es nicht genau sagen, was passierte. Auf jeden Fall war meine Tonspur wohl weg.
Alle, nee, nicht nur deine. Beide, alle. Beide okay, Tonspuren waren. Also du hast daran keine Schuld getragen. Beide Tonspuren tatsächlich weg. Wir haben hier noch ein paar Techniker im Haus gehabt, die alles versucht haben, keinen Ton zu finden. Haben wir tatsächlich sonst noch nie gehabt. Ich soll dir viele, viele Grüße von Henning ausrufen, der noch heute schwärmt von diesem Gespräch und der damals sehr geknickt war, dass das nicht gesendet werden konnte. Und an dieser Stelle, bevor wir loslegen, auf jeden Fall nochmal vielen Dank, dass du so entspannt bist und hier noch ein zweites Mal
vorbeikommst. Ja, sehr gerne. Kein Problem.
Ebbe, wir müssen natürlich sprechen über Freitagabend, über das ärgerliche 1:1 gegen Blau-Weiß-Lohne, über die Lage insgesamt an der Tabellenspitze in der Regionalliga Nord. Und wir wollen dich natürlich ein bisschen besser kennenlernen. Viele werden dich, zumindest von den Älteren, so weit würde ich nicht gehen, aber zumindest
schon okay.
Auch von den Fußballfans in meinem Alter werden dich aus der Bundesliga, aus der zweiten Bundesliga kennen. Aber wir wollen natürlich ein wenig über deinen Werdegang sprechen. Aber bevor ich mit meinem Klassiker entweder oder loslege, wie schwer war es, die Jungs aufzurichten am Freitagabend, direkt nach dem 1:1 gegen Lohn?
Ich glaube, es geht dann relativ schnell. Natürlich ist jeder Einzelne irgendwie anders getaktet und braucht vielleicht mal einen Tag länger, so ein Spiel zu verarbeiten. Ich war schon als Spieler so und als Trainer oder Co-Trainer ist es bei mir genauso. Bei mir geht das relativ schnell, dass ich solche Spiele gut abhacken kann und dann wieder nach vorne blicke, weil es ja auch einem nichts anderes übrig bleibt, als weiterzumachen. Ich meine, die Saison ist noch lang genug, auch wenn der Abstand jetzt gerade sehr groß scheint. Wir haben aber noch zwei Spiele in der Hinterhand. Und man sieht ja auch, dass zum Beispiel der SV Meppen jetzt auch nicht immer so konstant und solide die Leistung abruft, sondern auch Probleme hat. Klar müssen wir darauf hoffen, dass das in der Zukunft noch ein, zwei Mal passiert, aber wir müssen daran arbeiten, dass wir unsere Leistung auf den Platz bringen und die Spiele gewinnen.
1:1, 90. Minute. Wo hätte Marius Ebbers den Foul Elfmeter hingeschossen?
Ich hätte ihn wahrscheinlich gar nicht geschossen, weil ich in den Situationen dann auch nicht so eingeteilt war für diese Situation. Ja gut, am allerbesten natürlich irgendwie ins Tor, aber der Ball ist jetzt leider rübergeflogen, das passiert halt. Elfmeter werden ja auch verschossen, gehen ja nicht immer alle rein. Und deswegen ist das Thema auch relativ schnell abgehakt gewesen.
Klar, das gehört zum Fußball dazu, verschossene Elfmeter. Ich persönlich habe mich gewundert, Jule, so ein geiler Techniker, Innenseite, alles drauf, ja, Vollspann in die Mitte, aber klar, wenn er trifft, hat er auch recht. Naja.
Genau, ja.
Ich hatte übrigens Dario nach dem Spiel darauf angesprochen, ob ihr als Trainerteam da irgendwelche Vorgaben macht im Elfmeterbereich. Er meinte, es gibt die 2-3 Schützen, die sind klar und die sollen sich letztlich auf dem Platz dann einigen. Genau. Da gibt es eine ganz feste Reihenfolge.
Nee, eine ganz feste Reihenfolge haben wir nicht. Wir haben 2-3 Schützen, wo wir wissen, das sind normalerweise auch sehr sichere Schützen. Und die sollen es dann letztendlich auf dem Platz untereinander klären. Ich bin persönlich kein großer Fan davon, wenn man dann von außen in der Situation nochmal versucht, Einfluss zu nehmen, weil es aus meiner Sicht eher verunsichert. Und deswegen bin ich der Meinung, müssen die Jungs das auf dem Platz klären. Und wenn Jule sich den Ball nimmt in voller Überzeugung und sagt, er macht ihn rein, dann ist das ja auch erstmal positiv. Wenn er dann verschießt, ist es natürlich ärgerlich, aber da kann man ihm ja jetzt keinen Strick draus drehen.
Ja. Das dürften wahrscheinlich, zumindest aus meiner Erfahrung der letzten anderthalb Jahre noch nicht, Mats Wacklam, Drilon Demay und Julian Boccaccio sein, die drei Kandidaten, ne?
Ja, gut. Ein Vecchi Taritas ist, glaube ich, auch ein relativ sicherer Schütze, der dann zu dem Zeitpunkt auch auf dem Platz stand. Aber ich glaube, die ersten drei, die du genannt hast, haben alle auch schon Elfmeter verschossen.
Das ist richtig. Du bist noch nicht so lange hier. Du kennst wahrscheinlich nicht die Statistik aus dem letzten Jahr oder hast du schon mal gehört?
Also man munkelt es, dass Elfmeterschießen nicht so erfolgreich hier bestritten wurde in der Vergangenheit. Ja, gut, vielleicht muss man das nochmal intensiver ins Trainingsprogramm mit aufnehmen.
Ja, also wir hatten tatsächlich durch zwei Elfmeterschießen in Folge, wo kein einziger reingegangen ist, plus dann ein, zwei Elfmeter in der Liga, glaube ich dann zwischenzeitlich, lass mich lügen, aber die Statistik von 9 von 10 Elfmetern verschossen.
Ja, das ist natürlich eine eher schlechte Statistik.
Ist inzwischen besser geworden, es war ja der eine oder andere drin in der Hinrunde, auch wenn jetzt, ich glaube, Mats hat gegen 96-2 verschossen, ne, glaube ich, in der Hinrunde, aber waren auch schon welche drin. Gut, lassen wir das. Ja. Wir sprechen nachher noch ein bisschen mehr im Detail über das None-Spiel. 10 Entweder-Oder-Fragen. 5 aus dem privaten Bereich, 5 aus dem sportlichen. Da muss jeder durch, der ein erstes Mal hier ist. Du bist zwar ein zweites Mal hier, aber wir beide haben noch nicht miteinander gesprochen. Deswegen ziehe ich das auch mit dir durch. Selber kochen oder Essen bestellen?
Oh, das ist eine
gute, schwierig hier.
Gute Herausforderung. Also grundsätzlich koche ich schon selber auch ganz gerne. Manchmal ist es aber auch zeitlich dann schwierig. Wobei, ganz ehrlich, also jetzt im privaten Bereich bestellen wir sehr, sehr selten Essen und kochen, wenn dann meistens selber, ja.
Lieber ein 4-3 oder ein 1-0?
Ach, auch das ist eine schwierige Frage. Ich
finde es interessant, weil vielleicht Spieler-Trainer-Unterschied, weiß ich nicht.
Ja, ich wollte es gerade erklären. Als Spieler hätte ich wahrscheinlich eher ein 4-3 gesagt, weil ich das Gefühl habe, das ist für die Zuschauer interessanter. Ich als Stürmer hätte vielleicht mehr als ein Tor machen können, wenn es 4-3 ausgegangen wäre. Als Trainer freue ich mich auch sehr, sehr, sehr doll, wenn wir Spiele 0 gestalten.
Im Privaten, Stadt oder Land leben?
Stadt.
Lebst in Hamburg, kann man glaube ich dazu sagen. Hast hier eine kleine Wohnung in Oldenburg für die Zeit, wenn du da bist. Wer steigt in die zweite Bundesliga auf? Rot-Weiß Essen oder MSV Duisburg?
Oder das ist natürlich auch, also wenn man meinen Hintergrund kennt, ich bin gebürtiger Essener.
Das ist die Idee hinter der Frage.
Ja, danke schön. Habe natürlich beim MSV viele Jahre Fußball gespielt. Ich hatte nie den persönlichen Bezug zu Rot-Weiß Essen. Auch wenn der Verein ist mir jetzt nicht unsympathisch oder sympathisch, ist natürlich meine Heimatstadt, aber dann würde ich doch eher sagen MSV Duisburg, ja.
Da muss ich kurz einmal zwischengehen, können wir theoretisch auch gleich bei der eigenen Laufbahn drüber sprechen, aber hat Rot-Weiß Essen nie irgendwann auf der Hand gelegen, da mal hinzuwechseln? Ist das ein Zufall, dass sich das einfach irgendwie nicht ergeben hat, weil du hast ja verschiedene Stationen so rund um die Heimat in deiner Karriere gehabt?
Es hat sich tatsächlich nie ergeben. Also ich habe ja ein Jahr lang für Schwarz-Weiß Essen gespielt, also dem anderen, sage ich mal, größeren Essener Verein. Dadurch, dass ich sehr nah an Bochum gewohnt habe, also direkt an der Stadtgrenze Essen-Bochum, war diese Nähe zu Wattenscheid 09, wo ich natürlich auch viele, viele Jahre gespielt habe, gerade auch in der Jugend, war das einfach naheliegender. Und irgendwie kam dieser Kontakt zu Rot-Weiß Essen nie zustande.
Okay. Zurück zur Entweder-Oder-Fragen. Sprachnachrichten oder lieber schriftlich bei WhatsApp?
Oh, kann ich, ist 50-50. Es gibt Momente, ich sitze natürlich viel im Auto, da mache ich es dann eher mit einer Sprachnachricht, falls ich mal irgendwas machen muss. Da ist Tippen eher schlecht, aber es gibt auch Momente, wo ich tippe. Also das kann ich nicht, entweder oder kann ich da nicht beantworten.
Aus der eigenen Karriere, was hat dir besser gefallen? Kopfballtor oder mit dem Rücken aus der Drehung im 16er?
Mein Gott, du stellst mich auch auf Fragen.
es wird gleich einfacher.
Auch da muss ich leider sagen, gibt es keine Präferenz. Also für mich waren alle Tore irgendwie schön und also klar, so ein Ball mit dem Rücken zum Tor und dann so eine schnelle Drehung, das war schon ein gutes Gefühl. Aber ein sauber gesetzter Kopfball war für mich genauso schön.
Lieber Film oder lieber Serie? Das ist einfach.
Film.
Ehemaliger Mitspieler. Wer war legendärer? Willi Landgraf oder Erik Meier?
Das ist auch fies. Beide sehr legendär. Da würde ich jetzt tatsächlich aber Willi Landgraf sagen, ja.
SC Viktoria oder Eintracht Norderstedt? Letzte sportliche Frage in dem Bereich mit Entweder-Oder.
Auch das ist schwierig. Ich habe beim SC Viktoria habe ich natürlich selber noch relativ lange gespielt, war da auch als Co-Trainer und als Cheftrainer tätig, deswegen sage ich SC Viktoria.
Okay, und die 10. und allerletzte Frage ist ein Klassiker, die stelle ich hier jedem. Welchen Sportler oder welche Sportlerin, das muss nicht aus dem Fußballbereich sein, würdest du gerne mal persönlich treffen, um sie kennenzulernen? Kann auch aus der Geschichte sein, jemand, der dich irgendwie nachhaltig beeindruckt hat.
gut, als Kind war ich ein sehr großer Fan von Jürgen Klinsmann, aber auch der Frisur geschuldet von ihm. Er war blond, ich war blond und deswegen hatte ich ihn so ein bisschen als Vorbild. Ja, würde mich natürlich auch mal reizen, Jürgen Klinsmann zu treffen. Boah, aber da gibt's bestimmt auch noch andere Sportler oder Sportlerinnen, die ich sehr gerne mal treffen würde. Jetzt so spontan, fällt es mir schwer, da jetzt eine Idee zu haben, weil es so viele gibt. Ne? Also es gibt ja so viele Sportler, die so legendär sind, wo man sagt, da würde man sich gerne mal eine Stunde mit unterhalten. Ja. Deswegen kann ich es leider nicht so. Ich gehe auf Jürgen Klinsmann. Ich würde Jürgen Klinsmann mal treffen.
Klinsmann auf jeden Fall eine interessante Persönlichkeit. Es ist interessant, weil es ist immer sehr unterschiedlich. Häufig habe ich hier auch von den Jungs, von deinen Spielern dann direkt einen aus der Pistole geschossen, wie Usain Bolt, Michael Jordan oder so. Aber es gibt auch viele, die lange drüber nachdenken. Ja. Gut, wir wollen ein wenig über deine eigene Laufbahn sprechen. Du hast es gerade schon gesagt, du bist in Essen geboren. Ich habe mir hier natürlich auch so ein bisschen deine Jugendstation, bevor es dann ins Profileben ging, angeguckt. Preußen-Steele war da so für mich als Norddeutscher ein Verein, den ich jetzt noch nicht so gut kannte. Du lächelst. War noch sehr früh. Ich glaube, da warst du, wenn ich das richtig sehe, E-Jugendalter oder was ist das? 84 bis 86 habe ich hier stehen.
Ja, da war ich 6 bzw. bis 8 Jahre. Ich glaube, ich habe bei Minikickern sogar angefangen und bin dann in der F-Jugend und dann bin ich halt irgendwann rübergewechselt zu Wattenscheid 09.
Genau, das hast du gerade schon angesprochen. 7 Jahre Wattenscheid 09, sozusagen dein Jugendheimatverein.
Genau, ja.
Und die Erklärung haben wir gerade dann auch schon ein bisschen gehört, war einfach räumlich sehr in der Nähe.
Genau, ja.
Hast du noch Verbindungen nach Wattenscheid? Es ist ja so ein Verein, so jetzt auch nochmal für mich so als Norddeutscher, früher ganz weit oben gewesen, aber so ein bisschen dann halt jetzt auch in der Versenkung verschwunden.
Ja, nee, ich habe tatsächlich keinen direkten Kontakt mehr zum Verein. Also da ist niemand mehr, den ich auch kennen würde, glaube ich. Zumindest ist es mir nicht bewusst. Ich verfolge es aber trotzdem noch, wie da die sportlichen Geschicke sind. Ich glaube, sie sind jetzt sogar Tabellenführer in der Oberliga, wollen ja auch wieder hoch in die Regionalliga. Aber nee, Kontakt habe ich nicht mehr.
Bist danach dann für 2 Jahre zu Schwarz-Weiß Essen, das hast du gerade auch erzählt, gewechselt. Zumindest steht es hier bei mir so, wenn ich irgendwas falsch sage, so aus der Chronologie, dann musst du mich unterbrechen. Auf jeden Fall war deine letzte Juniorenstation dann der MSV Duisburg, quasi dann auch der Eintritt ins Profigeschäft. Wie war das damals so beim MSV vor, schon ein paar Jährchen, 30 Jahren, wenn ich richtig rechne, ungefähr so A-Jugendzeit?
Ja.
Wie professionell im Vergleich zu heute wurde damals schon so in dem Bereich gearbeitet? Ich nenne es jetzt noch im Jugendbereich, noch nicht weiter oben.
Nein, das kann man, glaube ich, mit heute nicht mehr vergleichen. Ja. Also sicherlich wurde schon darauf geachtet, dass die Jungs da vernünftig betreut werden und trainiert werden. Es gab auch zu der damaligen Zeit schon einen Fahrdienst, also ich wurde dann abgeholt und wieder nach Hause gebracht. Aber das, ich denke, das kann man mit der heutigen Zeit nicht mehr vergleichen.
Offensichtlich hat es aber gut geklappt da im Jugendbereich. Da sind natürlich, da fehlen dann irgendwo ein bisschen paar Zahlen. Aber du wurdest auf jeden Fall direkt hochgezogen, quasi dann als A-Jugendlicher zur ersten Herrenmannschaft. Jetzt ist Duisburg so ein klassischer Verein, wo man nicht weiß, in welcher Liga er damals gespielt hat.
Verständlich.
Weil es immer mal hoch und wieder runter ging. Wie war es zu deiner Zeit?
Genau, also als ich meine ersten Kurzeinsätze hatte, war es tatsächlich erste Bundesliga. Ja. Damals noch mit Friedhelm Funkel als Trainer. Da hatte ich aber, ich glaube, nur 2 Kurzeinsätze über ein paar Minuten. Ich weiß auch gar nicht, wie es danach in der Saison ausgesehen hat, weil ich dann ja auch wieder gewechselt bin. Aber zu der Zeit war es noch erste Bundesliga, ja.
Spannend. Direkt so als 19-Jähriger reingeworfen werden in die erste Bundesliga. Hast du Erinnerungen an dein erstes Spiel? Wer war der Gegner?
Ich kann ehrlich gesagt gerade aus dem Stegreif nicht sagen, ob es Schalke oder VfL Bochum war. Also
Das
waren die beiden Spiele, wo ich die Kurzeinsätze hatte.
Und schön auch noch 2 Derbys.
Schöne Revierderbys. Nee, das hat auch Spaß gemacht. Ich kann mich daran erinnern, dass beim VfL Bochum, glaube ich, noch Stefan Kunz gespielt hat sogar. Daran erkennt man ja auch, wie lange das schon her ist, ohne ihm nahe treten zu wollen. aber das ist natürlich schon ein paar Jahre her. Aber ich habe jetzt nicht mehr großartige Erinnerungen an das Spiel an sich.
Bis dann nämlich zur SG Wattenscheid quasi zurückgewechselt. Vorher Juniorenbereich, dann Männerbereich. Das war dann zweite Bundesliga oder was war das dann?
Nee, damals? Das war damals Regionalliga Nord, sprich dritte Liga. Also da war die Regionalliga noch die dritte Liga und da bin ich dann nach Wattenscheid gewechselt wieder, ja.
Stehen hier bei mir 38 Tore in 50 Spielen. Das hört sich ganz gut an. Hat offensichtlich auch ein Bewerbungsschreiben dann wiederum beim MSV Duisburg ausgelöst, der dich ja schon kannte.
Ja.
Bist dafür 3 Jahre zurückgegangen, hast da nochmal 78 Spiele mit 32 Toren gemacht. Wieder die Frage, das war dann wahrscheinlich zweite Liga.
Das war zweite Bundesliga, ja.
Weil ich habe auf meinem Zettel stehen, in die erste Liga ging es dann nämlich wieder mit dem ersten FC Köln,
genau.
Wo du 2003 bis 2005 gespielt hast und mit dem du aufgestiegen bist. Bis später, da kommen wir gleich zu, auch noch mit Aachen und mit St. Pauli aufgestiegen. Was war denn der schönste Aufstieg?
Aachen und St. Pauli. Aus dem ganz einfachen Grund, weil damals beim ersten FC Köln alle davon ausgegangen sind, dass wir aufsteigen werden.
Mhm. Wer war der Aufstiegstrainer?
Huub Stevens.
Ach ja.
Ja, ich habe schon den einen oder anderen Trainer miterlebt.
Also ist mir klar, aber trotzdem müssen wir mal schön die Namen zählen.
Ja, ja, genau.
Wie war der so in der Kabine im Training? Der Knurrer von Kerr gerade?
Ja, er war knurrig, aber wenn man mit ihm unter vier Augen gesprochen hat, dann war er doch sehr menschlich. Also ja. Das kann dann täuschen, wie er sich nach außen gibt oder zur Öffentlichkeit oder zur Presse steht. Mhm. Er war dann, wenn man mit ihm unter vier Augen gesprochen hat, war er schon ein sehr, sehr guter Typ.
Warum war der Aufstieg in Köln nicht so besonders? Weil einfach alle damit gerechnet haben, weil die Mannschaft vom Kader her... So gut.
Genau,
war.
Ja. Also
ja, der Klassiker eigentlich, wenn Köln aufsteigt, alle rechnen, wie sie absteigt, alle rechnen damit, sie müssen wieder aufsteigen, aber selbstverständlich ist es trotzdem nicht.
Nee, selbstverständlich war es auch damals nicht, aber dieses Anspruchsdenken hast du auch damals schon in Köln gehabt, dass eigentlich nur das Ziel hieß, sofort wieder hoch.
Okay. Wie lief es da für dich persönlich? Ich sehe es hier zumindest hier 48 Spiele und 10 Tore, jetzt rein von den Zahlen her.
Ja, es war okay, aber ja, nicht so überragend, aber es war okay. Ich glaube, in der Aufstiegssaison habe ich 9 Tore gemacht. Ich weiß es gar nicht mehr. Mhm. In der ersten Bundesliga hat es nicht so funktioniert. Es war okay, aber ich glaube, es hätte besser laufen können, hätte aber auch viel schlechter laufen können.
Wer war in Köln die Stürmer vor dir?
Lukas Podolski.
Habe ich schon mal gehört.
Ja.
Nee, das ist ja, ich muss gerade, wir müssen uns kurz einordnen, weil wir können ja, ich habe hier immer die Zahlen vor mir liegen, ich weiß nicht, ob die Hörerinnen und Hörer das so, das war 2003 bis 2005, klar, und wir wissen alle 2006 Sommermärchen, das sind die ersten Jahre von Poldi dann auch in der Nationalmannschaft gewesen, das heißt, da kam er gerade in Köln groß raus.
Genau, ja. Ich bin ja in die erste Liga gewechselt zum FC. Und da hat Poldi dann seine ersten Einsätze gehabt und ist ja direkt durchgestartet. Ja. Und dann in der zweiten Saison, wo wir dann zweite Bundesliga gespielt haben, hat er, ich weiß gar nicht, wie viele Tore er gemacht hat, ich glaube über 20 als 19-Jähriger. Also das war schon Wahnsinn.
Wie war der so in der Kabine? Sorry, ich bin ein bisschen neugierig.
Ja, lustiger Typ, absolut lustiger Typ. Ja, so wie man Poldi auch dann in Interviews oder so erlebt hat. Einfach locker drauf los und gib ihm.
Muss man ja auch als 19-Jähriger dann erstmal den Mut zu haben, ne, in so einer Profimannschaft dann. Ja, ihm so locker aufzutreten, aber das hat ihn ja immer ausgezeichnet.
Ja, der hat sich keinen Kopf gemacht. Einfach drauf los, ja.
Bis dann 2005 zu Alemannia Aachen weitergezogen. Und ich glaube, jetzt fange ich wieder mit dem Alter an, aber ich bin 40, also in meiner Generation, wir haben das alle verfolgt damals, dass plötzlich irgendwie da Alemannia Aachen da war im Profibereich, im Pokalfinale. Das war, glaube ich, noch vor, vorher, gegen Werder Bremen in der Bundesliga, im Europapokal, weil halt Werder schon qualifiziert war und so weiter. Das waren irgendwie so gefühlt legendäre Jahre am Tivoli. Wie hast du sie selbst erlebt?
Ja, also, genau als das, wie du sie auch betitelst. Also ich glaube, wenn man heute nachfragt in Aachen, was waren so eure schönsten Zeiten, wird ziemlich wahrscheinlich auch diese Zeit irgendwie genannt werden. Mit Europapokal, mit Bundesliga-Aufstieg, mit Spielern wie Erik Meyer, Willi Landgraf. Das war eine sehr, sehr tolle Zeit.
Bist ja aufgestiegen, das war jetzt, ich muss kurz, 2007 glaube ich, ne? Seid ihr zusammen aufgestiegen?
Ich glaube 2006.
2006, ja, ich sehe es. Mit 13 Toren aufgestiegen, 2006, 2007 war dann die Bundesliga-Saison. Ist eine schwere Frage, aber was hat Aachen denn damals so besonders gemacht, dass die da so durchgestartet sind in der kurzen Zeit? Kannst du das erklären?
Naja gut, wenn man es erstmal nur aus der sportlichen Perspektive betrachtet, war sicherlich die Konstellation in der Mannschaft, dass da einiges gepasst hat. Dann mit einem Trainer, Dieter Hecking, der sensationell zu dem Verein gepasst hat, in der Konstellation mit Jörg Schmadtke als sportlichen Leiter. Die haben einfach auch ein sehr gutes Händchen gehabt für Spieler, die sie dazugeholt haben, die sie schon da hatten. Und was natürlich auch ein Riesenfaktor war, war der alte Tivoli. Das muss man ganz klar sagen. Wenn du in so einem Stadion alle 2 Wochen spielen kannst mit solchen Fans im Rücken, dann kann das schon sehr, sehr doll beflügeln, ja.
Warst du auch mal Doppelspitze mit Erik Meyer oder habt ihr euch gestritten um den Platz vorne?
Wir haben auch mal zusammengespielt, aber ja, meistens war es so entweder er oder ich, ja.
Schon vom Typ her dann ähnlich gewesen,
ja,
ne?
Genau. Ja, genau. Ja.
witzig, dass Dieter Hecking und Jörg Schmadtke, ich meine, wir reden von fast 20 Jahren ist es her und die beiden sind immer noch ganz oben mit dem Geschäft dabei. Ja. Dieter Hecking gerade wieder zurückgekehrt. 3 Jahre Alemannia habe ich hier stehen, um das einmal für euch komplett zu machen. 84 Spiele, 20 Tore. Und dann deine längste Zeit im Profigeschäft von 2008 bis 2013 beim FC St. Pauli. 138 Spiele, 46 Tore. Hört sich gut an.
Ist okay, ja.
War das die schönste Zeit im Profibereich oder ist es schwer zu sagen?
Also es war eine sehr, sehr schöne Zeit, definitiv. Wie gesagt, ich hatte in Aachen auch eine tolle Zeit. Ich habe heute noch Freunde, die ich in Köln kennengelernt habe zu meiner Zeit, mit denen ich noch sehr, sehr gut befreundet bin. Also ich würde jetzt... Rein sportlich gesehen war St. Pauli sicherlich für mich persönlich die erfolgreichste Zeit. Alles andere drumherum kann man einfach sagen, das war durchweg eine tolle Zeit.
Auch da 2010 mit aufgestiegen, viele Tore geschossen. Wer war der Aufstiegstrainer 2010?
Stani, also Holger Stanislawski, ja.
Ich glaube, auch da können sich viele noch an gewisse Bilder und Tore erinnern. Bist du dann auch aus der Zeit heraus quasi dann in Hamburg privat hängen geblieben?
Genau, ja.
Ja, ja. Hast dann nämlich da auch dann letztlich deine Profikarriere beendet. 2013 bist zum VfL 93 Hamburg, steht hier bei mir.
Richtig, ja.
Dann gegangen. Welche Liga war das damals? Was ist das für ein Sprung gewesen dann? Also, oder sagen wir mal anders. Es gibt ja immer Unterschiede. Hast du freiwillig die Profikarriere beendet oder hättest du zu dem Zeitpunkt noch gerne weitergemacht?
Nee, letztendlich habe ich mich dann irgendwann dafür entschieden, diese Profikarriere zu beenden, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich in Hamburg bleiben wollte. Ich wollte nicht mehr aus Hamburg weg. Es hätte sicherlich noch Möglichkeiten gegeben, jetzt in der zweiten Liga noch einen neuen Verein zu finden, was aber wieder bedeutet hätte, in Hamburg Zelte abbrechen, wieder was Neues suchen. Und ich war zu dem Zeitpunkt, war ich 35 und hatte irgendwie dann im Kopf, nee, ich möchte eigentlich in Hamburg bleiben und möchte jetzt nicht nochmal wieder alles abbrechen und wieder woanders hin.
Genau, hast da dann... Erst für den VfL 93 Hamburg, dann wird es interessant. 8 Spiele für die Fort Lauderdale Strikers.
Ja.
Danach da. Ja, da muss ich natürlich fragen. März 2014 habe ich hier stehen. Nach Amerika, über den großen Teich, wie man so schön sagt. Aber nur 8 Spiele. Erzähl ein bisschen. Wie kam das zustande? Warum so kurz? Klär mich ein bisschen auf.
Also wie es zustande kam, der damalige Co-Trainer hat mich kontaktiert und hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, nach Amerika zu wechseln für die sogenannte Spring Season.
Ah, okay.
Genau, das war ja die NASL, also wenn man es so sagen will, die zweite Liga in den USA nach der MLS. Und da war es halt ein bisschen komisch aufgeteilt, da es eine Spring und eine Fall Season gab. Spring Season nur 8 Spiele, Fall Season waren glaube ich ein paar Spiele mehr und dann gab es noch Playoffs und so weiter und so fort. Ich habe aber nur die Spring Season, also sprich diese 3-4 Monate gemacht und bin dann wieder zurück nach Deutschland.
Wie war das Leben vor Ort? Hat dir gefallen?
Ja, ist toll. Also ich meine, in Fort Lauderdale erstmal zu leben ist ganz schön. Ja. Man hat die Nähe zu Miami, man hat viel Strand, viel Sonne. Das hat schon Spaß gemacht. Man hat wirklich sehr, sehr interessante und tolle Menschen kennengelernt. Es war für mich einfach nochmal der Gedanke, auch mal was anderes zu erleben als den deutschen Fußball. Und das hat so reizvoll gemacht. Deswegen habe ich es gemacht und es war eine tolle Erfahrung.
Ich sehe in den Augen, es war auf jeden Fall, glaube ich, nochmal ein Highlight dann am Ende der Fußballerlaufbahn. So, dann nochmal zum Abschluss, glaube ich, Viktoria Hamburg. Da, wenn ich sehe, ich glaube, Tore ohne Ende geschossen.
Ja, ohne Ende nicht, aber ein paar habe ich gemacht, ja.
Ich habe hier 60 Tore in 78 Spielen stehen. Das ist schon eine ganz gute Quote. Das war dann 5. Liga, Oberliga Hamburg.
Genau, oder? Oberliga Hamburg, ja.
Und bist da dann ja dann auch ins Trainergeschäft eingestiegen. Hast 5 Jahre lang entweder als Co-Trainer oder dann auch 3 Jahre lang als Cheftrainer bei Viktoria gearbeitet.
Ja.
Das war komplett auch Oberliga Hamburg-Zeit oder genau, war auch ein Regionalliga-Jahr mit drin? Die waren nicht in der Regionalliga. Also
Oberliga,
ne?
Ja.
War dir immer klar, während der Endzeit, sag ich mal, deiner Fußballerlaufbahn, dass du auch ins Trainergeschäft gehen willst?
Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Ich habe mich erst damit befasst, als wirklich dann dieses Thema aufkam, dass ich nach meiner aktiven Karriere da in den Trainerstab mit reinrutschen soll, als Co-Trainer agieren soll. Das habe ich gesagt, ja, mache ich, warum nicht, ich will es mal kennenlernen. Jetzt müsste man ja eigentlich sagen, es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich direkt weitergemacht habe. Wenn ich ehrlich bin, war das erste Jahr für mich aber eher abschreckend, weil es nicht so funktioniert hat. Und
sportlich nicht oder weil...
Nee, einfach diese Zusammenarbeit, da sind verschiedene Welten aufeinander geprallt, wie man, sag ich mal, ich bin ein absoluter Teamplayer und wenn ich ein Trainerteam habe, dann möchte ich auch, dass das Trainerteam zusammenarbeitet und jeder auch gewisse Verantwortung übernimmt. Und damals hatte ich eher das Gefühl, ich bin als Hütchenaufsteller unterwegs und deswegen habe ich dann auch am Ende der Saison gesagt, das bringt mir nichts, so stelle ich mir das nicht vor und so macht es mir auch keinen Spaß. Ein halbes Jahr später kam dann aber die Situation, dass auf der Cheftrainerposition was geändert wurde und dann bin ich mit Fabian Boll, er als Cheftrainer, ich als Co-Trainer wieder zurück zu Wiki. Nochmal ein paar Monate später ist Fabian Boll dann weg zu Holstein Kiel als Co-Trainer in die zweite Bundesliga und dann habe ich da den Cheftrainerposten übernommen.
Okay, hast das 3 Jahre gemacht und bist dann zur Eintracht Norderstedt gewechselt, da wiederum als Co-Trainer von, ich weiß nicht ob die ganze Zeit, aber unter anderem auch von Olofemi Smith,
genau,
der jetzt sportlicher Leiter in Meppen ist.
Genau.
Ja. Schickt man sich mal die ein oder andere nette Nachricht gerade hin und her oder wie muss ich mir
absolut,
das vorstellen?
Absolut. Nach dem Wochenende habe ich mich nicht bei ihm gemeldet, ja, weil ich keinen Bock hatte, mit ihm zu quatschen. Aber es gab auch schon Momente, wo ich ihn angerufen habe und Femi drangegangen ist und einfach nur gesagt hat, lass das, Ebbe. Also habe ich, ja, mir,
stell ich mir gut vor,
einen, ja, Zeitpunkt ausgesucht, wo es vielleicht beim SV Meppen am Wochenende nicht so erfolgreich war, aber alles natürlich mit dem Augenzwinkern. Ja. Also wir sind regelmäßig im Kontakt, weil wir einfach eine sehr, sehr tolle Zeit in Norderstedt zusammen hatten. Mhm. Und dadurch auch. Und wir haben ja auch vorher schon beim VfL 93 Hamburg zusammen gespielt.
Ach, da auch schon.
Okay. Ja, genau. Und deswegen, wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahre. Ja.
Okay. Ja, kann ich mir vorstellen, dass man da gerne mal, wenn man sich so gut kennt und offensichtlich dann auch so gut verstanden hat, in bestimmten Zeitpunkten auch gerne mal anruft mit einem Lächeln im Gesicht.
Ja, ich warte eigentlich minütlich auf seinen Anruf, aber er hat sich Gott sei Dank noch nicht gemeldet.
Wir sind Montagnachmittag für euch Hörerinnen und Hörer. Ich glaube, dann kommt jetzt zurzeit auch kein Anruf mehr, oder? Weil das Spiel ist jetzt 3 Tage fast her. Eine kleine Anekdote möchte ich noch. Nee, wir machen es anders. Ganz kurzer Fragenhagel. Fragenhagel nenne ich es. Das sind kurze Fragen zu deiner aktiven Zeit, weil dann wechseln wir zum VfB. Wer war dein bester Mitspieler?
Lukas Podolski, Jan Schlaudorf.
Ja, Jan Schlaudorf auch sehr starke Jahre vor allen Dingen in Aachen gehabt, bevor er dann zum FC Bayern gewechselt. Wer war dein bester Gegenspieler?
Boah, gute Frage. Also woran ich mich immer erinnern kann, dass ich gegen Dante mal gespielt habe und da das Gefühl hatte, ey, was spielst du hier für eine Rolle? Also, dann kannst du auch rausgehen. Also da hatte ich immer so das Gefühl, keine Schnitte gesehen zu haben.
Wer war dein verrücktester Mitspieler?
Oh, da gibt's einige.
Oh, also, du darfst auch 3, 4 aufzählen, wenn dir so welche in den Kopf kommen.
Also, wenn man mal, sag ich mal, diese Mannschaft vom FC St. Pauli sieht, wenn man da mal die ein oder anderen Namen durchgeht, da waren verrückte Mitspieler dabei, ich sag mal, ich weiß nicht, ob der noch was sagt, der Name René Schnitzler, der dann nachher auch in der Spielmanipulation auch irgendwie involviert war. Dennis Naki, auch absolut verrückter, total liebevoller Kerl. Also wenn man, klar, er hat eine politische Geschichte, aber wenn man ihn so kennengelernt hat, total lieber Mensch. Aber wenn ich nach Aachen gucke, da waren auch verrückte, Laurentio Regekampf, super Typ, aber auch völlig verrückt. Max Kruse, ich glaube, so, wenn man den Namen nennt, weiß man auch, dass das auch ein verrückter Typ ist. Aber wirklich, alle sehr, sehr positiv. Also da ist keiner dabei, wo ich irgendwie ein schlechtes Wort drüber verlieren kann.
Das sollst du auch nicht. Das waren schon schöne Namen, die man ja nicht so auf dem Zettel hat, wenn man jetzt so viele Jahre zurückblickt, wer da so alles dabei war. Wer stand in der Kabine am längsten vorm Spiegel?
Ich definitiv nicht. Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Habe ich ehrlich gesagt aber auch nie drauf geachtet, war mir auch immer egal.
Okay, Zusatzfrage, jetzt wird es ein bisschen heikler.
Oh Gott.
Wer steht beim VfB Oldenburg am längsten vorm Spiegel?
Ja, auch das ist schwierig für mich zu beantworten, weil wir natürlich nicht in der Spielerkabine die ganze Zeit rumhängen. Ich kann es dir nicht sagen.
Vermutung.
Ja, ich gehe gerade jeden Einzelnen durch, wo ich so denke, ja, okay, der könnte eventuell. Aber gefühlt wüsste ich nicht, dass... Also ich glaube, wer sich gerne im Spiegel anguckt, ist Johnny. Das können wir vorstellen, weil er auch sich gerne oberkörperfrei so überall bewegt und auch manchmal auch unterkörperfrei.
Eieiei.
Aber alles im Rahmen, alles gut. Ich glaube, der guckt sich schon gerne im Spiegel an.
Ja. Da habe ich doch endlich den Namen gehört, den ich hören wollte. Oder egal welchen, aber dass ich einen bekommen habe.
Das ist ja keine negative Eigenschaft. Ne?
Nein. Deswegen, also ich würde jetzt nichts Negatives schreiben. Fragen in dem Sinne, dass hier eigentlich in der Kabine bleiben sollte. Das ist ja alles lustig gemeint. Und abschließend, wie würdest du dich selbst als Fußballer mit 3 Worten beschreiben?
Boah. Wirklich, das ist Wahnsinn.
Ja, ich muss dich auch ein bisschen fordern.
Kurze Werbepause. Anpfiff zur 2. Podcast-Halbzeit.
Fußballer in 3 Worten.
Du hast schon mal gesagt, eine Hilfe gebe ich dir. Du hast schon gesagt Teamplayer.
Ja,
ich
absolut.
Würde mal sagen, das würde wahrscheinlich passen.
Absolut, absoluter Teamplayer. Würde ich jederzeit sagen, mir ist es unheimlich wichtig. Und ich glaube, das hat man auch, wenn man mich mal spielen sehen, auch auf dem Platz gesehen. Ich habe versucht, auch meine Gegenspieler gut aussehen zu lassen. Nicht, dass ich super tolle Aktionen hatte, sondern einfach auch durch Laufwege Räume aufzuziehen für andere Spieler, wo ich genau weiß, da brauche ich nicht hinlaufen, da ist ein anderer und der ist vielleicht dann frei. Grundsätzlich bin ich sowieso überzeugt davon, dass man Erfolg nur auch wirklich als Mannschaft und als Team hat und die Zusammenarbeit auch immer nur als Team wirklich auch positiv gestaltbar ist. Ich glaube, am Anfang meiner Karriere faule Sau. Absolut.
Echt?
Ja, okay. Total. Wirklich nur das Nötigste gemacht. Vielleicht sogar noch ein bisschen weniger als das Nötigste.
Wäre das heute noch so machbar, wenn man so als A-Jugendlicher hochkommt, so nur das Nötigste machen? Ich glaube, es war vielleicht noch ein bisschen leichter vor dem Bayern.
Ja, definitiv. Also heute ist es sicherlich schwieriger, weil man natürlich auch ganz, ganz viele Parameter abrufen kann oder verfolgen kann. Wir haben ja in jedem Training haben wir Laufdaten, Sprintdaten, solche Geschichten. Das hatten wir damals nicht. Da konnte man viel mehr mit Auge machen. Das habe ich dann auch gemacht. Das ist heute natürlich so nicht mehr machbar. Genau. Also das war so am Anfang meiner Karriere. Irgendwann kam der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, jetzt musst du doch ein bisschen mehr Gas geben, weil sonst reicht es einfach nicht. Das hat dann auch mehr oder weniger gut funktioniert. Und ansonsten kein das Dritte, also schwierig, wirklich schwierig.
Ja, aber 2 von 3 hast du.
Komm, 2 von 3, da können wir einen Haken hintermachen.
Ich wollte gerade sagen, wir sagen, das Aufgabe erfüllt. Letzte private Sache, bevor wir über den VfB sprechen. Ich habe hier noch stehen, von 2012 bis 2017 Inhaber des Modegeschäftes App & Flow im Hamburger Schanzenviertel.
Genau.
Da musst du ein bisschen von erzählen. Also wie kam es dazu? Hast du schon immer ein Faible für Mode gehabt? Erzähl ein bisschen.
Also zu der damaligen Zeit ja. Mittlerweile ist aber da bin ich vielleicht auch gebrandmarkt, weil das ganze Kapitel dann auch schwierig geendet ist, sage ich mal. Okay. Aber zu der Zeit hatte ich immer die Idee, nach meiner aktiven Profikarriere so einen Laden aufzumachen. Das kam durch meine Zeit in Aachen, weil ich da jemanden kennengelernt habe, der das auch so ähnlich gemacht hat. Und es war irgendwie immer toll, da vor Ort zu sein, zu gucken, wie er mit Menschen umgeht, mit Kunden umgeht. Okay, dann habe ich mich damals auch noch ein bisschen mehr für Mode interessiert. Und deswegen habe ich das gemacht, ja.
Was gab es da für Mode?
Oh, ich würde es jetzt über Begriff Streetwear nennen. Mhm. Und genau, da habe ich versucht, dann meine Füße irgendwie reinzukriegen und dann in dem Business auch irgendwie voranzukommen.
Okay, und du hast gerade schon so angedeutet, hat nach 5 Jahren geendet und war dann in dem Moment für dich das Kapitel auch quasi abgeschlossen?
Ja, genau. Ja, okay, also,
ich hab's einmal versucht in dem Bereich, ist nichts für mich.
Ja, ich würde nicht sagen, ist nichts für mich, aber es war eine sehr, sehr intensive und anstrengende Zeit irgendwie hat das so doch ein bisschen dazu geführt, dass ich Abstand zu diesem, sag ich mal, Business, Mode irgendwie gefunden habe.
Okay, jetzt kommen wir zu dem Aspekt, den jeder, der es ganz nahe hält, mit dem VfB hören möchte. Du bist seit dieser Saison da. Da ist natürlich erstmal die klassische Eingangsfrage, wer oder was hat dich denn nach Oldenburg gebracht? Wie ist der Kontakt zustande gekommen? Du warst ja davor kurze Zeit vereinslos, glaube ich. Ne? Du bist nicht direkt aus Norderstedt gekommen. Ne?
Nee, genau. Ich war tatsächlich ein Jahr lang sogar vereinslos. Ja, ich habe natürlich mit Sebastian Schach, einen ehemaligen Mitspieler hier, brauchen wir jetzt nicht drum herum reden. Wir kennen uns natürlich auch ein paar Jahre. Wir haben zusammen.
Nett, dass du nicht gesagt hast, blöde Frage. Okay, aber jetzt hier weiter.
Also genau, wir haben ja zusammen beim FC St. Pauli gespielt, haben uns dann auch tatsächlich persönlich erst mal wieder gesehen in der A-Lizenz, die wir zusammen gemacht haben. Und da hatten wir immer Kontakt, aber ohne jetzt wirklich tatsächlich über den VfB Oldenburg im Speziellen zu reden. Und dann kam aber Sebastian irgendwann auf mich zu und sagte, wir wollen eine Veränderung auf der Position oder ist es eine Veränderung angedacht? Und so kam man dann ins Gespräch und dann habe ich mich natürlich mit Dario auch getroffen, 2-3 Mal und wir haben über Fußball gesprochen und das hat sofort gepasst und deswegen haben wir es gemacht.
Warum hat das gepasst?
Ja, weil Dario und ich ähnliche Ansichten haben, wie Fußball aussehen soll oder wie unser Fußball aussehen soll. Ich glaube, es ist schwierig, wenn du als Co-Trainer eine ganz andere Sicht auf den Fußball hast oder wie der Fußball aussehen soll und dann Inhalte im Training auch vermitteln sollst als Co-Trainer, die du überhaupt nicht selbst überzeugend findest. Und wie gesagt, wir haben 2-3 sehr intensive Gespräche geführt, sehr intensiv über Fußball gesprochen. Und da war schnell rauszuhören, dass wir doch eine ähnliche Sicht auf den Fußball haben und wie unser Fußball aussehen soll.
Wie war dein erster sportlicher Eindruck von der Mannschaft? Du wirst wahrscheinlich ja dann in der Endphase der letzten Saison schon dir das ein oder andere Spiel angeguckt haben. Wusstest, der Kader bleibt nahezu gleich. Wie war so dein Eindruck?
Ja, sehr positiv. Ich meine, man hat es ja auch dann in der letzten Saison, sag ich mal, in der zweiten Hälfte der Saison gesehen, was die Mannschaft für Qualität hat und was sie leisten können, wenn sie an ihre Grenze gehen. Und da war sofort der Eindruck sehr, 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 sehr positiv, sehr, sehr gute Qualität in der Mannschaft und letztendlich bestätigt diese Saison diesen Eindruck.
Das hast du gerade gesagt, bei Viktoria war es, glaube ich, du bist kein Hütchenaufsteller.
Nee.
Erzähl mal ein bisschen, wie sieht so eure Zusammenarbeit aus? Jetzt abgesehen davon, dass wir uns so ein bisschen natürlich vorstellen können, wie sieht eine Co-Trainerrolle aus, aber gibt es ganz bestimmte Bereiche, wo du die Verantwortung trägst?
Dadurch, dass wir ein sehr kleines Trainerteam sind, gibt es da schon sehr viele Überschneidungen und wir stimmen uns über viele Dinge zusammen ab. Wo man sagen kann, wo ich so ein bisschen mehr Hauptaugenmerk drauf habe, ist vielleicht Gegnervorbereitung, Matchplan für den nächsten Gegner. Dafür macht Dario die Analyse nach den Spielen. Das haben wir uns so ein bisschen aufgeteilt, weil das teilweise sehr zeitintensiv ist und wenn dann beides machen, dann ist es nicht effizient. Deswegen haben wir gesagt, pass auf, Ebbe, du kümmerst dich um den nächsten Gegner, guckst dir die Spiele an, wie sie spielen. Ich mache die Matchanalyse nach den Spielen, weil sonst wäre es zeitlich schwierig zu handeln.
Machen wir gleich. Stell dich hinten an die Frage, machen wir gleich.
Jetzt bin ich gespannt.
Nee, gar nichts Schlimmes, aber
es
interessiert mich natürlich, was in der Match-Analyse zu Blau-Weiß-Lohne so besprochen wurde, aber dafür müssen wir gleich eben ein bisschen noch detaillierter vorher über das Spiel sprechen, weil wir können nicht erwarten, dass jeder im Stadion war. Kurz vorher noch, ich habe beobachtet jetzt gegen Lohne, mag Zufall gewesen sein, als die Spieler rauskamen, so eine halbe, 35 Minuten vor Anpfiff, hast du so ein bisschen Stimmung gemacht, so nenne ich es mal, so ein bisschen ironisch applaudiert und so eine kleine...
Ach, nicht ironisch.
Nee, nicht ironisch, aber ich glaube, ich sehe trotzdem in deinem Lächeln, wie du es meinst, so wie ich es meine, so ein bisschen, hey, schön, dass ihr da seid und jetzt Gas geben. Ist die Aufgabe eines Co-Trainers auch so ein bisschen Stimmung noch reinzubringen, so ein bisschen vielleicht auch das, wenn man da natürlich angespannt ist, so ein kleines Lächeln in die Mannschaft zu bringen, bevor es dann losgeht?
Ich weiß jetzt nicht, ob es speziell die Aufgabe des Co-Trainers ist, das zu machen.
Oder siehst du das deine Aufgabe?
Ja, also ich würde es auch nicht als Aufgabe ansehen. Es steckt einfach in mir. Mhm. Einfach versuchen, gute Stimmung in die Mannschaft reinzubringen. Auch eine gewisse Lockerheit. Weil ich glaube, wenn man zu angespannt ist und zu verkopft ist, kann das auch hemmen. Die Jungs sollen jetzt auch nicht eine halbe Stunde auf dem Platz rumtanzen. Das sollen sie natürlich auch nicht, schon irgendwann den Fokus hochfahren und sich auf das Spiel konzentrieren und auf die Aufgabe konzentrieren. Aber ich glaube, wenn du mit einem Lächeln in so ein Spiel reingehst, mit ein bisschen Spaß dabei, dann fällt es dir auch leichter, Leistung abzurufen. Und ich versuche die Jungs ja ein bisschen aufzulockern und trotzdem aber auch den Fokus hochzuhalten.
Als ehemaliger Stürmer tauschst du dich mehr mit Mats Facklam aus als mit Marc Schröder?
Würde ich nicht sagen. Klar gibt's Momente im Training, wo ich dann aus Stürmersicht oder mit Stürmeraugen gewisse Dinge sehe, wo ich dann auf Mats zugehe oder auf Moses zugehe oder wer auch immer da vorne mal drin spielen kann. Genauso gehe ich aber auch auf den Marc Schröder zu oder auf den Ermal Pepschi oder wer auch immer in der Innenverteidigung ist. Da würde ich jetzt nicht sagen, ich spreche jetzt mit einem Positionsprofil mehr als mit dem anderen.
In der Trainingsarbeit, wenn es um Abschlüsse geht? Mehr du als Dario oder ist das einfach, kann man das so nicht sagen?
Nee, ist tatsächlich auch mal so, mal so. Es gibt Tage, wo wir die Gruppe dann splitten, wo dann, sagen wir mal, die Offensiven eher Richtung Abschlüsse geht und der Rest der Mannschaft in andere Themen reingeht. Das haben wir auch schon oftmals, wo ich dann die Offensive hatte, aber auch Dario mal die Offensive hatte und ich dann halt die anderen Mannschaftsteile. Aber wir stimmen uns natürlich vorher immer ab, worum soll es gehen. Und ich glaube, wir sind da nicht zwei Trainer, der eine erzählt das und der andere erzählt das und dann sind die Spieler irgendwie verwirrt. Ich glaube, da sprechen wir schon auf einer Wellenlänge und so sollte es dann ja auch sein.
Bevor wir jetzt wirklich gleich über Blau-Weiß-Lohne sprechen, muss ich einen ganz kleinen Werbeblock einschieben in eigener Sache. Gibt es eine Frage, die du Dario oder Sebastian Schachten unbedingt irgendwann mal stellen möchtest?
Nein.
Gute Antwort, ist ja einfachste. Nein, der Grund ist, und das sind diejenigen, die hier den Podcast regelmäßig hören, wissen das, wir haben da die letzten 2-3 Wochen schon für geworben. Wir haben mal wieder einen Live-Podcast für euch mit Zuschauern. Der findet statt am Montag, den 13. April. Das ist, ja, ich glaube knapp 10 Tage nach dem Pokalhalbfinale gegen Dochtersen-Assel und an dem Montag nach dem Ligaspiel bei Dochtersen-Assel. Also Dochtersen-Assel Doppelpakt. Trainer Dario Fossi und sportlicher Leiter, beziehungsweise inzwischen ja auch Geschäftsführer Sebastian Schachten sind da, Henning Menke ist da und ich bin da. Wir laden euch dazu ins Verlagshaus der Nordwestzeitung an der Wilhelmshavener Heerstraße ein. Wir werden um die Chancen im Aufstiegsrennen sprechen. Wie sieht es zu dem Zeitpunkt aus? Wir werden um die Chancen für eine mögliche DFB-Pokal-Teilnahme sprechen, falls das Halbfinale vorher gegen Dochtersen gewonnen worden ist. Und wir werden natürlich auch über die Herausforderungen für die Zukunft, für Regionalliga oder Dritte Liga sprechen und alles, was euch interessiert. Die Tickets gibt es bereits im Vorverkauf. Unter ol.de/nordwestkurve könnt ihr die abrufen. Den Link dazu hinterlegen wir euch natürlich auch nochmal in den Shownotes. Also clevere Antwort zu sagen, nein. Wir stellen dann die Fragen.
Sehr gerne.
So, 1-1 gegen Blau-Weiß-Lohne Freitagabend. Hab dich schon gefragt, bei dir persönlich sitzt so ein Stachel nicht so lange, so tief. Du kannst das relativ gut abhaken, bist Profi. Während des Spiels am Spielfeldrand muss man doch aber innerlich mal ein bisschen durchdrehen, wenn man die Torchancen sieht.
Ja, also durchdrehen, ja, trifft es in
ist
manchen...
Ist flach gesagt, aber...
Ja, in manchen Situationen natürlich sitzt man dann da und schlägt die Hände über den Kopf zusammen und denkt, wie kann der nicht reingehen in dem Moment. Aber auch das gehört leider zum Fußball dazu, dass man solche Spiele, obwohl man so dominant ist, so viele wirklich hochklassige und gute Torchancen hat, das Spiel dann nicht gewinnt. Das ist sehr ärgerlich, aber es hilft nichts. Wir müssen weitermachen.
Wir wollen euch einmal eben kurz mitnehmen zum Spielverlauf, weil wie gesagt, wir können nicht erwarten, dass jeder alles gesehen hat. Ja, die ersten 10, 15 Minuten würde ich jetzt persönlich sagen, fing relativ schleppend an. Dann hat der VfB ja immer mehr angefangen, Dominanz auszustrahlen. Ich glaube, Dario hat später gesagt, als wir dann angefangen haben, auch flach zu spielen, was nicht so einfach war an diesem Abend. Der Platz war nicht im allerbesten Zustand, muss man sagen. Aber ja, wir haben alle den Winter erlebt. Kamen dann auch die Torchancen. Ich habe mir aufgeschrieben, ich mache das mal im Schnelldurchlauf. Lino Schäfer, 19. Minute, gute Fußabwehr des Lohner Torwarts Kokut. 25. Minute, Drilon Demai, kurz vor der Linie geklärt. Linus versucht auch noch am zweiten Pfosten ranzukommen, kommt nicht ganz ran. Dann fällt das 1-0, 35. Minute, Mats Wacklam, Vorlage in Lino Schäfer, Querpass mit der Hacke. Da lacht das Stürmerherz.
Ja, also richtig gut gemacht, richtig gut gespielt, auch von Linus, auch der Ball von Nico Kniestock in die Tiefe. Alles sauber zu Ende gespielt. Ich glaube, Marc Schröder wäre sogar noch dahinter gewesen, hätte den auch noch machen können, wenn Mats drüber steigt.
Das habe ich auch gesehen. Ich habe mich gefragt, was macht der da?
Ja, das war ja eine Standardsituation, Eckball vorher, die geklärt wurde und wir dann, wo wir sagen, da ist so ein langer Ball auch gerne mal genommen. Gegen die Verschieberichtung vom Gegner, also Gegner rückt raus und dann wir spielen in die Tiefe. Das ist was anderes als gegen den, sag ich mal, geordneten Gegner, diese langen Bälle zu spielen. Da haben wir es einfach echt gut gemacht und Mats hat ihn sauber verwandelt, ja.
Merkst du ihm persönlich an, dass der Knoten, der vielleicht ein wenig fester war vor der Winterpause, jetzt wieder gelöst ist? Ich meine, er hat in der Vorbereitung gut getroffen, er hat in Hannover getroffen, er hat jetzt getroffen. Das kann dem VfB natürlich nur gut tun.
Ja, absolut, klar. Wenn du jemanden hast, der regelmäßig in den Spielen trifft, dann hilft das natürlich immer. Aber wir haben ihm immer gesagt, wir zählen bei dir nicht die Minuten, wie lange du nicht triffst. Du bringst auch andere Attribute mit, die wichtig sind für uns. Und deswegen, ich freue mich natürlich darüber, dass er jetzt in den letzten beiden Spielen auch wieder getroffen hat, weil das gut ist für einen Stürmer, ihm Sicherheit gibt. Aber selbst wenn er nicht getroffen hätte, wäre es auch okay gewesen, wenn er seine Leistung und seine Aufgabe erfüllt.
Die Führung dann also im Rücken, 1-0, der VfB absolut dominant, sehr viel Ball besitzt. Lohner hatte eine Torchance in der dritten Minute nach einer recht guten Eckballvariante, strich am langen Pfosten vorbei. Und danach eigentlich gar nichts mehr. Wenn wir jetzt in die zweite Halbzeit gehen, hat 55. Minute, habe ich mir aufgeschrieben, Rafa Brandt aus 18 Metern sehr gut gehalten. Von Koko so ein bisschen zufällig auch, aber der Ball geht halt übers Tor und nicht rein. Dann habe ich nochmal Lino Schäfer, da war jetzt keine Riesenchance, 65. am langen Pfosten vorbei aus vollem Lauf. Und dann fällt das berühmte 1-1 aus dem Nichts. Felix Schmiederer, rechte Ecke Strafraum, sehr schöner Flachschuss mit einem Spann in die lange Ecke. Was lief da aus Trainersicht falsch? Ja, du hast gesagt, ihr habt es analysiert.
Ja, wir haben es analysiert.
Das heißt, ihr werdet es gezeigt haben. Also der Schuss an sich ist dann stark und wahrscheinlich kaum noch in dem Moment zu ändern. Aber die Entstehung wahrscheinlich.
Der Schuss war sauber platziert, sauber getroffen, so wie man sich das wünscht. Das muss man sagen, da wurde eine Qualität abgerufen, die dann da war in dem Moment. Und das kannst du dann vielleicht, den Schuss an sich kannst du dann vielleicht nicht mehr verteidigen. Aber natürlich auf dem Weg dahin sind natürlich ein paar Dinge passiert, die wir nicht gut gelöst haben. Aber wenn ich da jetzt in die Einzelheiten gehe, dann reicht das für die Sendezeit nicht aus. Also das.
Ach, echt? Oh, ich habe Zeit.
Ja. Nein, es gibt Dinge, wo wir Sachen besser machen müssen, dann auch in der Entstehung, wo wir vielleicht unaufmerksam sind für eine Sekunde. Und ja, also es waren 4, 5, 6 Punkte, wo wir darauf eingegangen sind, was wir verhindern wollen, was wir besser machen wollen. Und das wurde klar analysiert und die Jungs haben aufmerksam zugehört und hoffentlich setzen sie es dann in Zukunft auch um.
Letztlich muss man sagen, ja, das Gegentor ist gefallen, aber der Sieg hätte auf der anderen Seite gesichert werden müssen. Ihr habt, glaube ich, dann so ein paar Minuten schon gebraucht, um euch so von dem 1-1 zu erholen, sag ich mal. So die ersten 5 bis 10 Minuten nach dem 1-1 waren dann so ein bisschen, ja, ich nenne es jetzt mal vom Schock geprägt, egal wie man das ausdrückt, da war so ein bisschen das Tempo raus, aber dann kam die Schlussphase, in der es nochmal zahlreiche Chancen gab. Ich habe mir aufgeschrieben, 85. Minute, Willem Hofrogge aus dem Gewühl heraus, mindestens ein, vielleicht zweimal abgefälscht und Schmiederer steht auf der Linie und schafft das irgendwie noch, den Ball mit dem Kopf gegen die Torlatte zu lenken und von da springt er raus. Mhm. Dann natürlich der Elfmeter, Aurelio Bongo wird im Strafraum gefoult, 90. Minute. Julian schießt drüber, haben wir drüber gesprochen, müssen wir jetzt nicht nochmal neu aufmachen und dann sogar nochmal in der 94., 95. Minute eine Szene, wo, oh, ich weiß gar nicht, wer schießt, was, Vicky Taritas, weiß ich gar nicht, aus dem Rückraum auf jeden Fall ein Schuss, der letztlich so ja in den Lauf von Mats Faklam, beziehungsweise in die Grätsche von Mats Faklam fliegt, der den Ball aber den Fuß rankommt und ihn auch da knapp am Pfosten vorbeilenkt. Ja, der Frust saß schon tief.
Absolut. Ja, Enttäuschung war groß, definitiv. Wenn man sich das Spiel anguckt, dann ist es natürlich sehr enttäuschend, dass man so ein Spiel nur 1-1 gestaltet und nicht klar dominant und auch klar gewinnt. Absolut.
Wir haben ganz kurz früher darüber gesprochen. Ich habe dann so ein paar, ich führe ja auch Gespräche dann am Rand und man hört dann hin und wieder so, ja, das ist aber zu wenig. Was sagt der Co-Trainer dazu? Es ist wahrscheinlich zu wenig in Sachen Chancenverwertung, aber wenn man so viele Chancen hat, kann man eigentlich nicht sagen, es ist zu wenig.
Nein, ist es definitiv nicht. Ich weiß, dass natürlich manche Leute einen Anspruch haben, dass es immer spektakulär aussieht. Man muss aber auch mal gucken, wer dagegen gegen einen spielt. Eine sehr kompakte, sehr defensiv eingestellte Mannschaft. Ich sage, nicht viele in der Liga würden sich so viele hochkarätige Chancen gegen so eine Mannschaft erspielen. Und da gehört auch ein Stück weit Geduld dazu. Und da geht es nicht immer nur darum, sofort den Ball irgendwie Richtung gegnerisches Tor zu schießen und zu hoffen, dass irgendwie da ein Ball runterfällt, der dann reingeht. Sondern dann heißt es auch, so ein bisschen taktisch clever zu spielen, sich den Gegner zurechtzulegen. Und das ist nicht immer Spektakel, aber wenn man sieht, wie viele klare Torchancen wir herausspielen gegen so einen Gegner, dann ist es nicht zu wenig. Man kann sicherlich kritisieren, dass wir mehr Tore machen müssen, definitiv. Aus den Chancen kann man mehr Tore machen. Aber man kann den Jungs nicht irgendwie vorwerfen, dass sie zu wenig investieren oder zu wenig machen oder zu wenig tun. Das sehe ich so nicht. Wir sind klar spielbestimmt, wir sind sehr dominant, wir haben das Spiel komplett im Griff. Wir kriegen 2 Torschüsse gegen uns in der dritten und in der
68.
Minute. Davon ist einer drin. Das ist super und maximal ärgerlich. Aber wenn das Spiel in Anführungsstrichen normal läuft, gewinnen wir das Spiel 3-4-1. Und da wird auch keiner dann hinterher da stehen und sagen, das war zu wenig. Ja, man hat zu wenig Tore geschossen, definitiv.
Fehlt ein bisschen es daran, nach einer Führung den zweiten nachzulegen, um den Deckel drauf zu machen?
Ja, klar. Also wenn man jetzt zum Beispiel das Spiel gegen HSC Hannover anguckt, dann machen wir das 1-0 und kurz danach das 2-0, wo man weiß, okay, das ist dann schon ein Knackpunkt auch für einen Gegner, so kurz hintereinander zwei Tore zu fressen, auch wenn das ein gefährliches Ergebnis ist. 2-0 ist noch lange nicht bedeutend, dass es der Sieg ist. Aber wenn du nach dem 1-0 ein 2-0 nachlegen kannst, dann kann es schon sein, dass ein Gegner, der dann auch bis dahin auch wenig Spielanteile hatte, weil wir es einfach gut gespielt haben, dass der dann auch mehr oder weniger dann sagt, okay, das wird heute nichts mehr.
Wir wollen uns einmal anhören, was der Trainer denn zum Spiel gesagt hat. Das habe ich einmal mitgeschnitten. Wir spielen das einmal für euch ein.
Danke dir, Christian, für die Worte und auch Glückwunsch zu dem Punkt, den ihr euch erspielt habt. Ich glaube, ich brauche für dieses Spiel ein bisschen länger. Ich glaube, ich muss es mir noch angucken, ich muss reflektieren, weil ich kann es sehr schwer einordnen. Der Platz war so schwer zu bespielen. Er war in keinem guten Zustand. Dann auch noch mit dem Regen sehr seifig. Ein Gegner, der sich mit Mann und Maus hinten reinstellt, sehr gut verteidigt. Da müssen wir auch erst mal ins Spiel kommen. Es war kein einfaches Spiel. Und trotzdem muss ich sagen, haben wir es gelenkt, ohne jetzt en masse Torchancen zu haben. Aber die Torchancen, die wir hatten in der ersten und zweiten Halbzeit, reichen für einen hohen Sieg hier. Die machst du dann halt nicht und deshalb ist es schwierig, so ein Spiel dann einzuordnen, weil ich schon sehr gefrustet bin, weil so ein Spiel musst du gewinnen, ist sogar klar, weil die Spielanlage einfach da war. Wir haben schon heute ein bisschen gebraucht, 10, 15 Minuten zu viel lange Bälle gespielt, dann haben wir angefangen, endlich mal flach zu spielen und dann kam auch die Torschance, dann kam auch das Tor. Zweite Halbzeit spielst du praktisch auf ein Tor, der Torwart hält zwei, drei richtig gute Dinger von Lohne. Beim 1-1 schwierig zu verstehen, dass man so ein Tor frisst. Aber wie gesagt, ich muss es mir angucken. Es ist jetzt immer schwierig, das direkt mit einem Blick, den ich jetzt habe, zu sagen, was war. Aber es darf so einfach nicht fallen. Dann darfst du einen Lucky Punch setzen in der 90. Den machst du nicht, dann passt es zu so einem Tag. Ich glaube, wir sind alle sehr gefrustet. Das schmeißt uns aber nicht zurück, weil wir einfach wissen, dass solche Spiele passieren können. Sie sollen nicht, aber sie sind da. Grundsätzlich war die Mannschaft da, hat alles gegeben, hat den Ball gespielt. Die haben gesagt, wir haben en masse Torschancen. Dieses Spiel musst du ganz klar gewinnen. Und schließt 1-1. Dann dürfen wir uns heute aufregen, morgen vielleicht auch. Und dann gibt es wieder eine tolle Trainingswoche. Wir fahren nach Hannover und gucken, dass wir was holen. Danke.
Ja, ich glaube, da war irgendwie ganz viel von dem dabei, außer dass er natürlich noch gefrusteter war weil es kurz vorm Abpfiff aufgenommen ist von dem, was du auch gesagt hast. Ne?
Ja, klar. Also ich denke, da hört man sehr gut raus, wie unsere Gefühlslage direkt nach dem Spiel war. Ja.
Der Rasen, ich weiß, Rasen ist nie eine Entschuldigung, aber er spielt natürlich immer eine Rolle für die Mannschaft, die das Spiel machen muss. Er war schon sehr holprig. Gibt es da vorher irgendwelche Veränderungen in der Spielweise oder sagt ihr ganz klar, egal welcher Rasen, wir ziehen das durch, was wir uns vorgenommen haben?
Ja, also wir haben eine klare Spielidee, wir haben klare Prinzipien, wie wir Fußball spielen wollen und das passen wir oder haben wir zumindest in dieser Saison noch nie aufgrund des Platzes angepasst. Klar, wenn man mal so einen Platz vorfindet, wie vielleicht bei Hannover 96 gegen SV Meppen, da könnte man drüber streiten, dass man da vielleicht doch mal was anderes macht.
Ich habe ihn gesehen, ja.
Ja, aber grundsätzlich wollen wir viel Fußball spielen, viel Ballbesitz haben, viel auch flach spielen. Und ja, klar ist es eine Herausforderung, auf so einem Platz dann, der dann vielleicht nicht so top ist, diese Prinzipien umzusetzen. Aber man hat ja gesehen, anhand der zahlreichen Torchancen, dass man trotzdem zu guten Chancen kommt, auch wenn der Platz nicht so gut ist, weil die Jungs es trotzdem auch bespielen können.
Meppen gewinnt 2-1 gegen Werder 2, zwei sehr späte Tore. Drochtersen gewinnt 3-1 gegen Weiche Flensburg. Wie würdest du die Lage Stand heute an der Tabellenspitze einschätzen? Also es sind 9 Punkte auf Meppen, 2 Nachholspiele. Drochtersen hat 4 Punkte auf Meppen, 1 Nachholspiel.
Ja, Es ist immer noch eng, klar. Im Moment stehen da die 9 Punkte Abstand. Wir haben, wie gesagt, noch 2 Nachholspiele. Die wollen wir natürlich positiv und siegreich gestalten. Dann sind es 3 Punkte. Naja, und man sieht ja auch, Meppen und Drochtersen haben vielleicht gerade auch so das nötige Spielglück in der Situation, solche Spiele zu gewinnen. Wenn man jetzt Meppen sieht, die Woche davor in Jeddelo in der 90. plus das 3-2 gemacht, jetzt in der 88. und in der 90. plus den Sieg noch herausgespielt. Ja, das ist dann natürlich auch ein nötiges Spielglück. Letztendlich ist es aber auch eine Qualität, dass die Jungs dann auch so später noch zuschlagen können. Wir hätten auch in der 90. plus noch das Siegtor machen können. Und wenn man Drochtersen sieht, weil die werden ja oftmals irgendwie gefühlt so ein bisschen außen vor gelassen, was so den Titelkampf angeht, was ich schwierig finde, weil die Jungs performen das ganze Jahr schon über. Und die haben auch das nötige Spielglück. Und ja, sie kommen auch viel über Standardsituationen, das muss man anerkennen, weil sie kommen zu diesen Standardsituationen und bespielen sie dann gut. Wenn man sieht, gegen Norderstedt, glaube ich, die ersten 3 Tore sind auch Standardsituationen. Gegen Weiche jetzt, erste Tor ist ein Strafstoß. Das machen die Jungs gut und sie stehen zu Recht da oben. Und deswegen ist die Situation so, wie sie gerade ist, dass wir auf Platz 3 sind mit ein bisschen Abstand. Aber wir auch sehen, dass zum Beispiel im SV Meppen auch nicht immer so souverän die Spiele gewinnt, sondern auch richtig zu investieren hat. Und da müssen wir jetzt natürlich drauf hoffen, dass sie auch dieses Jahr noch 1-2 Mal ins Wanken kommen und dann auch Punkte lassen und wir unsere Punkte holen. Ja.
Es bleibt erstmal nur die Jagd, die Verfolgerrolle. Aber wie du sagst, das Thema Drochtersen haben wir wiederholt an dieser Stelle im Podcast gehabt. Das ist nun mal so, diese beiden großen Traditionsvereine, Meppen, Oldenburg, viele Fans und jeder guckt genau hin und wir natürlich ja ohnehin hier. Ja. Das ist ja unser Job. Und über Drochtersen halt weniger gesprochen wird, weil sie halt auch eben nicht so sexy sind im fußballerischen Bereich, so nenne ich es jetzt mal. Aber es wirkt sehr souverän auch vor allen Dingen jetzt zumindest. Absolut. Nach der Winterpause. 5-1 Norderstedt, 3-1 Flensburg. 2-0 bei Phoenix Lübeck, ja. Gewinnt man auch nicht so im Vorbeigehen. Also mit denen wird zu rechnen sein. Freitag Hannover abschließend. Du hast es gerade schon gesagt, fürchterlicher Platz gegen Meppen, da haben sie 2-2 gespielt, aber da ist neuer Rasen verlegt worden, deswegen wurde das Heimspiel gegen Kickers Emden auch verlegt. Das heißt, ihr könnt euch zumindest auf ein vernünftiges Geläuf freuen. Du hast jetzt gerade gesagt, du übernimmst immer große Teile der Vorbereitung auf den Gegner. Wie weit bist du denn schon? Ja, wir sind also, Montagnachmittag, ja, also ein paar Tage sind noch hin.
Also ich könnte den Jungs jetzt sagen, was auf sie zukommt. Das, okay. Das geht schon. Ich halte ja dann auch eine Präsentation, die muss dann noch vernünftig und sauber gestaltet werden. Aber grundsätzlich weiß ich und wissen wir im Trainerteam, was uns am Freitag erwarten wird.
Was erwartet euch denn? Und ich weiß, du wirst jetzt keinen Vortrag wie vor deiner Mannschaft halten, aber wie würdest du den Gegner so in Kurzform einschätzen?
Als sehr, sehr intensiv. Also es ist eine Mannschaft, die sehr, sehr intensiv Fußball spielt, fast immer nach vorne verteidigt, fast immer vorne anläuft und sehr, sehr zielstrebig auch Richtung gegnerisches Tor arbeitet. Wir werden uns da auf ein sehr intensives Spiel freuen können.
Interessant, weil das kann ja auch Räume ergeben, wenn man sich aus diesem intensiven Pressing befreien, lösen, spielerisch befreien kann.
Ja, das ist auch ein Punkt, den wir besprechen werden müssen.
Man muss sagen, auf jeden Fall Hannover 2, aktuell Platz 7, sind ja Drittliga-Absteiger in dieser Saison, sind glaube ich nicht so gut reingekommen, haben sich aber inzwischen, zumindest mein Eindruck von außen, stabilisiert. Wir hatten das 2-2 gegen Meppen, das Spiel kann man nicht so richtig zählen, weil es echt eine Schlammschlacht war. Jetzt aber am vergangenen Wochenende 4-0 in Jeddelo gewonnen, mit dem vierfachen Torschützen Hobrecht gewinnt man auch nicht so im Vorbeigehen. Nee. Also da wird schon was auf euch zukommen.
Ja, wissen wir und wir werden uns bestmöglich darauf vorbereiten.
Wart ihr da am Samstag in Jeddelo oder?
Dario war da,
ja. Ja, okay. Und der Rest läuft dann über die bekannte Videoanalyse. Abschließend, Ebbe, wir wollen den Meisterschaftskampf natürlich noch nicht aufgeben. Wir haben ja noch ein paar Wochen, es sind noch 3 Nachholspiele, die übrigens zumindest mein Kenntnisstand immer noch nicht terminiert angesetzt sind. Hast du da irgendwas gehört?
Nee, tatsächlich jetzt spontan nicht, nee.
Okay, das sind noch die Nachholspiele in Lübeck bei Altona und Schöning, genau. Ja, der Kampf ist natürlich noch nicht aufgegeben. Worauf dürfen sich die VfB-Fans in den nächsten Wochen von euch freuen?
Sie dürfen sich darauf freuen, dass sie eine Mannschaft sehen wird, die alles investieren wird, um ja, den Kampf auch offen zu halten bis zum Schluss. Und dann gucken wir, was am Ende bei rauskommt.
Das nehmen wir doch so mit. Schön, dass du ein zweites Mal da warst. Heute sind es nur 60 Minuten geworden. Henning hat mir erzählt, ihr habt 80 Minuten gesprochen.
Ah, das ist eine Lüge.
Ja, das kann keiner beweisen, weil es gibt ja keine Tonspur. Also super sympathisch und nett, dass du dir noch ein zweites Mal die Zeit genommen hast. Ich sehe auch hier, wir haben eine Tonspur, das kann ich versprechen.
Das ist schon mal gut, ja.
Das heißt, wir werden damit ganz normal auf Sendung gehen können. Ja, vielen Dank für deinen Besuch. Wir drücken weiterhin die Daumen und verfolgen, wie es weiterläuft. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank. Jo, bis dann. Mach's gut.
Ciao, ciao.